Danke, dass es nicht an unsere Würdigkeit, an unsere Tollheit gebunden ist, wie klasse wir sind, sondern weil du in uns lebst. Danke, dass du durch unsere Zerbrochenheit wirkst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte kurz den Sinn und die Bedeutung des Wortes Jünger, das wir alle irgendwo kennen und sofort mit irgendwelchen Begrifflichkeiten assoziieren, mal beschreiben. Neutral ist ein Jünger jemand, der von einer Sache oder einer besonderen Person überzeugt ist, dieser Person anhängt, von ihr lernt durch Zuhören und Miterleben. Machst du mal die erste Folie, da haben wir es schon. Ein Jünger beschreibt zunächst mal, das habe ich schon gerade gesagt, die, vielleicht noch die Herkunft, Bedeutung des Wortes. Im Griechischen heißt es Mathetes. Weiß auch nicht, ob das was mit Mathematik zu tun hat. Da wäre ich ein schlechter Jünger gewesen. Ich war in Mathe immer schlecht. Im Altdeutschen heißt es Jungiero. Das ist so seit 900 nach Christus hat man dieses Wort gefunden. Es bedeutet eigentlich junger Lehrling, Schüler. Wobei Jünger im Sinne von nicht unbedingt jung an Jahren sein muss, sondern jung an Lebenserfahrung gegenüber den geistlichen, praktischen Dingen, die ein Jünger lernen möchte. Wir sind alle Jünger, wir können mit 60 Jahren auch noch jünger sein. Das hat immer damit zu tun, was wir lernen möchten. Aber gehen wir mal in das christliche Bild des Jüngers rein. Die Herausforderung in der Bejüngerung ist in allen, nicht nur in der christlichen Religion, diese große Herausforderung, Kopfglaube gegen Herzensglauben. Das ist der große Kampf, den wir in fast allen Religionen kämpfen. Wenn du mal genau hinschaust, seitdem es organisierte Religion oder Spiritualität gibt, war jeder Glaube, ob das der Hinduismus, Buddhismus und sonstige Ismen sind, der Gefahr ausgesetzt, in Gebäuden, in Ritualen, in Gruppen und lehrmäßigen Doktrinen eingemauert zu werden. Also der Glaube sich ausschließlich auf Äußerlichkeiten bezog, anstatt im täglichen Leben und Lieben zum Segen für andere freigesetzt zu werden. Also die Gefahr war immer, dass man Religion äußerlich vermittelt hat, anstatt mit dem Herzen. So wurde die Weitergabe von Glaubensinhalten oft nur auf Rituale, Kopfwissen, Regeln, konfessionelle Zugehörigkeit und einer oft herzlosen Schwarz-Weiß-Moral reduziert. Ein trauriges Beispiel ist Israel in der Zeit Jesus gewesen. Im Laufe der Generation hatten sie den Glauben an Gott in einen steinernen Tempel zementiert, in endlosen, teilweise völlig sinnlosen, sinnleeren, lebensfeindlichen Satzungen, die wie ein Joch auf den Gläubigen lagen und die das Bild Gottes in das eines kosmischen Buchhalters verzerrten. Etwas, das Gott nie wollte, nie wollte. Jesus war mitten in dieser Kontroverse zu Hause und sah sich in seinen Dienst dieser Kontroverse ausgesetzt. Es war das Schlachtfeld seiner Sendung schlechthin. Äußerer Kopfglaube gegen Herzensglauben. Die Kopfglaubenfraktion zur Zeit Jesu waren die Pharisäer. Eine Gruppe konservativ, fundamentalistisch, toragläubiger Juden. Man muss mal sagen, die Pharisäer waren nicht von Grund auf schlecht. Die Entstehungsgeschichte der Pharisäer geht auf dem Rückkehr aus der persisch-babylonischen Gefangenschaft zurück, wo man sich gesagt hat, wir sind immer wegen unserem Göttereien in die Gefangenschaft getrieben worden. Wir müssen jetzt lernen, wie wir das Volk am besten im Gesetz schulen. Dann hat man an jeder Ortschaft, wo Juden lebten, heilige Männer ausgebildet, Schriftgelehrte. Das waren dann später die Schriftgelehrten, die Rabbiner, die dann das Gesetz dem Dorf oder der Gruppe gelehrt haben, wo sie waren. Und das war eigentlich ganz gut. Wie alles, was gut anfängt, wurde es dann immer verrückter. Man hat dann eine Satzung nach der anderen dazu gedichtet. Das müssen wir noch besser erklären, das müssen wir gesetzlich festlegen. Am Schluss gab es über 6000 Satzungen zu den Satzungen der Väter. Ich bin mit einem Rabbiner befreundet, Crazy Things war, es gab den Juden war verboten, am Schabbat zu reisen. Wenn sie aber auf dem Wasser reisten, war da kein Verbot da. Also kamen schlaue Juden und Schriftgelehrte auf die Idee, man füllt einen Ledersack mit Wasser, legt ihn auf den Esel oder Kamel, setzt sich drauf, dann kann man reisen, soweit man will. Das war einige von hunderten absolut abgefahrener Crazy-Satzungen, wo du das Bild Gottes in ein Bild verzerrt hast von jemandem, den du nur austricksen musst. Du musst nur den richtigen Bypass finden, dann kannst du machen, was du willst. Und in dieser Zeit lebte Jesu. Das Glaubensleben dieser Frommen spielte sich überwiegend im Kopf ab, in der verstandesgemäßen Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch-Kategorie ihrer festgegossenen Theologie und Lehre, die sie als korrekt ansahen. Vieles in ihrer geistlichen Lehre hatte keinen Bezug zum realen Leben, zu den Nöten des realen Lebens, und noch weniger war darin Barmherzigkeit und Liebe für andere Menschen enthalten. In Matthäus 23, das ist die nächste Folie, sagt Jesus: Weh euch, ihr Gesetzeslehrer, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, das ist Maskenträger gemeint. Ihr bindet schwere, unerträgliche Bürden auf die Menschen, aber selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schale, aber was darin ist, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch zuerst den Becher, dein Herz, deinen inneren Menschen aus, dann wird auch das Äußere rein. Matthäus, wenn ihr aber das wüsstet, was das heißt, nun zitiert Jesus Hosea aus dem Alten Testament: Ich, Gott, will Barmherzigkeit. Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dann hätte er die Unschuldigen nicht verurteilt. Jesus sagt, der Kern des Verlangens Gottes ist Barmherzigkeit und nicht sinnlose Gesetze und Opfer. Man muss sehen, dass das Pendant der Pharisäer heute, und ich sage es jetzt, vielleicht darf ich voll ins Fettnäpfchen, aber ich liebe Fettnäpfchen, das sind die bibeltreuen Frommen aller Couleur. Sind die Pharisäer von heute, leider oft. Es geht mehr um Äußerlichkeiten, um die Schrift, die Bibel sagt, aber das Herz ist meilenweit entfernt. Und wir wundern uns, dass wir die Welt draußen nicht erreichen. Auf der anderen Seite schauen wir uns mal an, die andere Fraktion der sogenannten Herzensgläubigen, die Jesus interessanterweise positiv nach oben hebt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass da, wo Jesus Kante zeigt, das war gegen die Frommen, gegen die Tora-Gläubigen. Und wo er voller Erbarmen, Freude, Mitleid war, das waren die Randsiedler der Gesellschaft. Die Herzensfraktion der Gläubigen waren nach den Aussagen Jesu oft die Außenseiter und Randsiedler der frommen, kopfgläubigen Gesellschaft, die für die Frommen Igitt außen vor waren. Das waren die Samariter, die römischen Soldaten, Zöllner, Frauen mit zweifelhaftem Ruf. Sie hatten vielleicht keine in den Augen der Frommen korrekte Theologie und schon gar keine Ausbildung in Theologie. Aber interessanterweise, das Herz dieser Menschen trieb sie dazu, Gutes zu tun, Liebe zu üben. Sie waren in den Augen Jesu oft die wahren Herzensgläubigen. Denn ihr Glaube spielte sich nicht im Kopf ab, sondern im Herzen. Sie waren nicht gefangen in Doktrin oder Bedingungen oder Konfessionen. Für sie gab es kein Rein, Unrein. Sie handelten einfach. Schauen wir uns mal kurz drei dieser Herzensgläubigen an und stellen eine Verbindung zu heute her. Da ist, ihr kennt alle die Geschichten, der römische Zenturio, der Jesus für seinen kranken Diener bat, und interessanterweise sagt: Du musst nicht mal in mein Haus kommen, sprich du nur ein Wort. Und was sagt Jesus? Solch ein Vertrauen, solch ein Glauben habe ich nirgendwo in Israel gefunden. Was Jesus hier macht, ist, er hebt den Glauben dieses Heiden, dieses Nichtjuden über den Glauben aller Juden, den er begegnet ist. Müssen wir uns mal vorstellen, wie das auf die Zuhörer gewirkt haben muss. Ups. Gehen wir eins weiter, barmherzige Samariter. Die Samariter waren eine Mischreligion. Es waren Esoteriker, New Ager, die hatten den jüdischen Glauben mit anderen Glaubensinhalten vermischt. Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, als es darum geht, das Richtige zu tun. Und der Samariter tat das, was die Berufsfrommen, der Priester, der Leviten nicht taten. Sie halfen. Er half dem Verletzten, der am Boden lag. Dann haben wir die Prostituierte, welche im Haus des Pharisäers Simeon die Füße salbt mit teurem Salböl. Und Jesus sagt in Lukas 7, 46, Simon, du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Jetzt erklärt Jesus mal ein bisschen was über den Herzensglauben, was Herzensglaube ist. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Das, was äußerliche Religion ausmacht, ist ein sehr geringes Erkennen der eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Weil man meint, alle Regeln richtig korrekt zu halten, der richtigen Konfession zu sein, die richtigen äußerlichen Bedingungen zu erfüllen, ist alles okay. Aber Jesus sagt, das ist nicht so. Und so gibt es auch heute die Zöllner, die Samariter, die Andersgläubigen, Menschen mit einer in unseren christlichen Augen manchmal fragwürdigen Moral, die aber manchmal mehr Liebe und Güte an den Tag legen als die vermeintlich Frommen. Vielleicht habt ihr auch selber schon Leute erkannt oder in eurer Umgebung gehabt oder seid Leuten begegnet, die nicht Christen sind explizit, aber die mehr christlich leben als mancher Christ. Wir wollen versuchen, in dieser Dreierserie, die ich machen werde, das jetzt die nächsten drei Mal, wenn ich bei euch sein darf, zu erkennen, was den Glauben an Gott im Kern wirklich ausmacht und wie wir in echter Jüngerschaft diesen Glauben weitergeben können. Wie können wir andere Menschen wirklich jüngern? Mit dem Ziel, dass wir und auch andere Menschen werden, aus den Strömen lebendigen Wassers, aus der Mitte unseres Herzens zu den Menschen fließen. Dass Menschen Gott nicht hören aus unserem Mund, sondern in erster Linie spüren. Ich war gerade neulich bei meiner Neurologin, da sagt sie, Herr Dahlke, ich muss es immer wieder sagen, Sie haben eine funktionierende Spiritualität. Sie ist kein Christ, aber es ist interessant, sie sagt, man spürt ihnen das ab. Und ich denke manchmal immer, was ist das? Und Gott sagt, das ist das, was aus dir fließt. Nicht deine Tollheit, deine Klasse, deine Kühnheit, dein tolles Wesen. Es bin ich. Ich sage es immer wieder, ein zerbrochenes Gefäß. Und ich bin ein zerbrochenes Gefäß, ich bin nicht vollkommen. Durch ein zerbrochenes Gefäß kann der Inhalt nach draußen fließen. Ein heiles Gefäß, das sind oft Christen, die versuchen perfekt zu sein, behält den Inhalt in sich, in dem Falle Gott. Was die Menschen sehen, bist du und dein frommes Getöns. Ich möchte euch ein bewegendes Zitat, vielleicht habe ich es hier schon mal gebracht, von den Wüstenvätern zum Thema Jüngerschaft, das bewegt mich immer wieder, es ist ein Motto von mir geworden, zeigen. Machst du mal die nächste Folie? Überschrift, Gottes Willen oder Gottes Herz erkennen, was ist wichtiger? Die alten Väter und Mütter der Wüste hatten bei der Bejüngerung ihrer Jünger das Motiv der konkreten Bejüngung wirklich verstanden. Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonen, siehst du oft, ein Christ tut dies und dies und dies nicht, tut. Wenn du das und das tust, dann bist du. Aber es geht nicht ums Tun, es geht ums Sein. Unser Tun sollte immer aus dem Sein fließen. Wenn du sagst, ich tue es, weil ich Christ bin, das ist dann so gleich so ein Zwang dahinter. Ich muss es ja tun, weil ich Christ bin. Ne? Aber wenn ich etwas tue, weil ich gar nicht anders kann, weil ich jemand bin, dann ist das ein Riesenunterschied. Während andere Geister bewegen, das rechte Tun betonen, den Leuten, den Jüngern erstmal beigebracht, wenn du das und das und das tust, dann bist du ein Christ, dann bist du Jünger. Ermutigen sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dran zu sitzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Das ist Regel Nummer 1 von guter Jüngerschaft. Einem, den ich bejünger, Gott beizubringen. Und zwar nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern dass er in meinem Leben Gott sieht, dass er in meiner Zerbrochenheit Gott sehen kann, dass er die Liebe und Güte und das Erbarmen Gottes erkennen kann. Gott hat einen Vor- und einen Nachnamen, das ist Barmherzigkeit. Dass Menschen Barmherzigkeit und Güte und Freundlichkeit Gottes in uns sehen. dass sie angezogen werden von diesem Gott. Das ist das, was das Leben Jesu ausgemacht hat. Er zog die Menschen an, weil er das Bild des Vaters ausstrahlte. Lukas 15,1, es folgten ihm aber allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaften Ruf, um ihn zu hören. Ich sage mal, warum sind unsere Kirchen nicht voll mit diesen Menschen? Wenn wir diese Attraktion Jesu hätten, dann ziehen wir auch Menschen an. Während andere Bewegungen das rechte Tun betonen, ermutigen sie ihre Jünger, alles an Kraft und Energie dran zu setzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Das möchte ich auch dir zurufen. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt, er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig, dann wirst du dich für die richtigen Schritte entscheiden. Für mich ist es wunderbar zu sehen, wie diese alten Wüstenväter, eine Bewegung, die ab dem 3. Jahrhundert anfing, wo immer mehr Christen, die es satt hatten, wo das Christentum immer mehr in Formalismus erstarrt ist, in Regeln, in Gesetzen, sind sie in die nitrische Wüste nach Oberägypten gezogen, um dort ein simples, einfaches Leben zu führen und Gott zu suchen, Gott selber zu suchen. Und sie haben unglaublich das Christentum in der Tiefe geprägt. Schauen wir mal 1. Johannes 4,19 an, das ist so ein Prinzip. Gehen wir mal eins zurück, das schauen wir noch mal kurz an, das ist auch wichtig. Eine Folie zurück. Ja. Was die Wüstenväter und Mütter verstanden hatten, dass alles Tun aus dem inneren Sein kommen und motiviert werden muss, nicht umgekehrt ist. Also du sollst nicht etwas tun, um in Christ zu sein, sondern du sollst etwas tun, weil du tief in deinem inneren Christus begegnet bist. Wo immer Gesetzlichkeit, wenn das nicht passiert, wenn wir etwas tun, um jemand zu sein, dann landen wir in Gesetzlichkeit und Moral äußerlicher Art. So, jetzt können wir die nächste Folie machen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grundsatz wahrer Jüngerschaft. Du musst zunächst mal dafür sorgen, dass ein Mensch, den du bejüngerst, dass er die Liebe Gottes erfährt. Da, wo ich mit Menschen zusammen bin, die von mir etwas lernen wollen, lege ich größte Mühe drauf und sage, erfahr Gott, bevor ich dir irgendwas erkläre, erfahr ihn. Fang mit den kleinsten Dingen, den lächerlichsten Sachen des Alltags an, bitte Gott dir zu begegnen. Bitte um die kleinsten Sachen, erleb ihn, erfahr, dass er gut ist zu dir und gütig meint, das mit dir. Und je mehr wir das erfahren und erleben, je jünger das erlebt, erlebt er einen liebenden Gott. Es ist viel wichtiger als irgendwelche Lehren und Doktrinen über Taufe, Großtaufe, Kleintaufe, Nachtaufe, Übertaufe. Die frohe Botschaft Gottes an uns Menschen ist eine Botschaft der Liebe. Und ich sage es, Liebe kann man nur sehr bedingt erklären. Lehre kann man sehr, sehr schwer erklären. Man muss sie leben und vor allem unkonditionell selber erlebt haben. Und damit möchte ich uns in Beziehung bringen. Und ich will nicht verheimlichen, Liebe zu lernen bedeutet für jeden von uns, durch einen Zerbruchprozess zu gehen. Deinen eigenen Schatten zu sehen, deine eigenen Zerbrochenheiten zu erleben und dann zu erfahren, dass Gott dich liebt. Das ist das Größte. Weil wenn du dich für in Ordnung hältst, das ist, was Jesus sagt von dieser Sünderin, sagt er, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn du denkst, du bist perfekt und vollkommen, ja, Gott ist Liebe, klar, aber ich bin ja auch liebenswert. Ne? Und das strahlen wir in der Welt oft ab. Aber wenn du zerbrochen bist und deine Zerbrochenheit erlebt hast, ich habe meine größten Erfahrungen mit Gottes Güte in Zeiten größter Schwäche gemacht. Wo ich dachte, jetzt kann ich nicht wagen, was zu bitten. Und Gott sagt, gerade jetzt sollst du bitten. Und das ist das, was wir den Menschen beibringen müssen. Und das zu erfahren, führt uns zu dem Überschriftensinn dieser Serie, Komm und sieh. Jüngerschaft ist in erster Linie sehen, ansehen und nicht hören. Komm und sieh. Lesen wir mal einen interessanten Vers aus den Evangelien dazu. In Johannes 1, 45 bis 51. Philippus, einer der Jünger, findet Nathanael, einer der anderen Jünger, und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem das Gesetz des Mose und Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Nathanael sprach, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und spricht zu ihm, sieh, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagt, woher kennst du mich? Jesus sagte, ehe denn Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum sitzen. Nathanael sprach, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus sagte, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Er spricht zu ihm, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Ist es nicht interessant, wenn man diese Geschichte liest, dass Philippus auf die kritische Anfrage Nathanaels, machen wir mal die nächste Folie, nicht zu ihm sagt, als Nathanael sagt, wo kommt aus Nazareth Gutes her? Da sagt er nicht, setz dich und hör mir zu, ich erkläre dir alles. Er sagt auch nicht, melde dich in meinen Jüngerschaftskurs an, wir haben gerade einen neuen Alpha-Kurs aufgelegt, einen Jesus-Kurs. Er sagt auch nicht, hier habe ich eine Broschüre über mein neues Jesus-Missionswerk, lies die mal durch, dann weißt du alles. Was sagt er? Komm und sieh. Das ist ein Riesenunterschied zum Jüngern, erklären und sehen. Ich kann einem Menschen viel erklären, das ist das, was wir über Jahrhunderte im Christentum auch falsch gemacht haben. Wir haben viel erklärt, viel gelehrt, aber die Leute haben wenig gesehen. Mir ist es mittlerweile wichtiger, bevor ich bla 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 mache, dass Leute etwas, wenn es wenig ist, in meinem Leben sehen. Ich sage immer wieder, Gott, du hast versprochen, dass Ströme lebendigen Wassers aus meinem Leib fließen. Fließ durch mich. Mach mich zu einem Bild, das Menschen attraktiv finden. Nicht mich, sondern dass sie dich sehen. Es ist wie Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist ein Satz, den solltest du für dich annehmen, denn du bist Christi Nachfolger. Wer uns sieht, sollte den Vater sehen. Nicht durch Frömmelei und sondern einfach durch unsere Zerbrochenheit. Er lädt ihn ein zu sehen. Auch Jesus interessanterweise spricht vom Sehen. Er sagt, ehe du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ich habe dich gesehen. Jesus sagt dann, du wirst noch Größeres sehen. Er sagt nicht, du wirst noch Größeres hören, du wirst Größeres sehen. Auch hier Jesus spricht vom Sehen. Und zu den Jüngern sagt er, ihr werdet den Himmel offen sehen. Auch wieder sehen. Jüngerschaft hat ganz viel mit Sehen zu tun. Was können Menschen in uns sehen? Das ist herausfordernd. Es ist leichter, eine Liste abzuarbeiten mit Benimmregeln und die lernen wir auswendig. Dann fragen sie, ja, super, du hast den Jüngerschaftskurs bestanden. Aber etwas sehen, mein eigenes Leben zu sehen, dann denke ich, was habe ich schon zu zeigen? Aber du hast sehr viel zu zeigen. Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr Gebirge bewegen. Schäm dich nicht für das Wenige, was in dir ist, es anderen Menschen hinzulegen. Das macht Menschen Mut. Die Zerbrochenheit macht manchmal mehr Mut als die Vollkommenheit. Petrus musste zerbrochen werden, Jesus sagte, wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann erst kannst du die Brüder stärken. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er musste ihn verraten, er musste an die Grenze seiner Moral kommen, Petrus, um zu erkennen, dass er es nicht ist, sondern Gott in ihm. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe an dem Lagerfeuer. Und dann war Petrus bereit, für das Beste, was Gott ihm anzubieten hatte, die Schafe zu weiden. Und das ist dasselbe mit dir und mit mir. Gott wartet auf deine Zerbrochenheit, dass du sie ehrlich einsiehst. Und dann sagst Gott, ich bin es nicht, aber du bist durch mich. Und dann kann er mit uns arbeiten. Dann geht das Reich Gottes richtig los. Machst du mal die nächste Folie? Es gibt Dinge, und besonders geistige Dinge, die kann man nicht durch schieres Erklären, verbales Belehren in das Herz eines anderen reinbringen. Da haben wir oft gedacht, wir können das mit verbaler Jüngerschaft machen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum die typische Kopf-zu-Kopf-Evangelisation mit Worten oder Schriften oft so wenig Frucht hervorbringt und manchmal nur Kopfglauben im anderen erzeugt. Unsere westliche Kultur ist sehr stark wissens- und erklärungsorientiert geprägt, durch unsere griechische Geschichte. Und es ist auch der christliche Glaube, obwohl er nie so gedacht war, durch die Prägung des griechisch-römischen Denkens kopflastig geprägt. Auch durch die Reformation. Die Reformation hat viel Wort, Wort, Wort. Das Evangelium war nie primär gedacht als juristische Lehre über Sündenmanagement, die von Kopf zu vermitteln war. Ich weiß, dass ich ein Fettnäpfchen darf, aber wisst ihr, in vielen evangelikalen Kreisen ist das Evangelium reduziert auf Bekehrung, die ein rein äußerliches Tun oft ist, äußerliche Buße, ich tue jetzt das nicht mehr nach außen, ich lasse mich taufen, ich gehe jetzt in diese Gemeinde und ich bleibe dran und gucke, dass meine Äußerlichkeiten stimmen. Das betrachten wir oft als Glauben. Und da sind wir oft kein Deut besser als die Pharisäer, die auch auf Äußerlichkeit sich fixiert haben. Jesus sagt, das Äußere ist aber nicht wichtig. Was hier drin ist, ist wichtig. Machst du weiter? Die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe. Nochmal, die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe. Liebe kann man nur sehr bedingt erklären. Man muss sie leben und vor allen Dingen selbst erlebt haben. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wo wir eine Lounge-Couch für unsere Terrasse gekriegt hatten. Und dann waren da zwei arabischstämmige LKW-Fahrer. Und der eine sagte, ich brauche ein Cutmesser, um die Ladung zu lösen. Ich habe gesagt, hier haben Sie das Cutmesser, dem anderen habe ich es gegeben. Und er sagt, geben Sie es lieber nicht, ich bin Muslim. Und es war in der Zeit, wo gerade so Attentate in Deutschland waren und ziemlich die Stimmung aufgeheizt war. Und ich habe gemerkt, wie dieser Mann zutiefst verletzt war. Und dann hat Gott übernommen und sagt, nimm seine Hand, habe ihm das Messer in die Hand gelegt, sage ich, ich bin Christ, ich bin sogar Pastor. Und ich glaube, dass Sie ein guter Mensch sind. Hier haben Sie das Cutmesser, Gott segne Sie. Der guckt mich an, Tränen schießen seine Augen. Und er nimmt meine Hand, küsst sie und sagt, Allah segne sie. Wo sollen wir die Couch hinbringen? Und vorher hieß es, die wird noch bis zur Bordsteinkante gebracht. Ne? Das war unsere größte Sorge, wie kriegen wir die Couch auf die Terrasse? Ich hätte Traktate im Keller gehabt, arabische und Bibeln arabische. Gott sagt, gib ihm nichts. Das, was jetzt geflossen ist, gerade eben, ist Zeugnis genug. Und das ist es, was Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Machst du mal die nächste Folie. Dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Es geht hier nicht um das Fromme, oh schau, wie fromm ich bin, sondern es geht darum, dass wir einfach die Liebe leben. Dass wir diesen manchmal absolut crazy Gedanken, die Gott dir gibt, folgen und das tun, das Verrückte tun und ein anderer Mensch wird total berührt. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, gib ein Traktat, gib eine Bibel oder gib es gar nicht. Ich mache weiter an dem oder ich bringe dich in Kontakt mit ihm. Was Jesus uns hier ermutigt, ist den Glauben vor aller Theorie und Theologie zu leben, die göttliche Liebe zu leben, vor aller frommen Rechthaberei und Ausgrenzung. Menschen sollen durch unser schieres Sein, durch unser Tun, das Wesen Gottes in uns erkennen und wahrnehmen und eine Sehnsucht nach diesem Gott entwickeln. In Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern oder aus einem schlechten Gewissen missionarisch aktiv zu werden. Wir sollten mal wieder missionieren, also gehen wir Traktate verteilen. Sondern um zu lieben. Denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Ich frage mich manchmal, was geschehe wohl, wenn wir Christen den Missionsbefehl im Ausleben weitergeben, konkreter und vor allem nicht an Bedingungen geknüpfter Liebe umsetzen würden. Anstatt rechthaberische Argumente. Wenn wir zum Herz anstatt zum Kopf predigen und das in Geduld. Je älter ich werde, umso mehr bin ich überzeugt, nur die Erfahrung bedingungsloser Liebe kann einen glaubensdistanzierten Menschen von innen heraus wirklich tief zu Gott führen. Und ich habe auch gelernt, dass ich diese Liebe gar nicht aus mir herauspressen muss. Das, was in mir ist, manchmal das Wenige, reicht vollkommen, dass Gott daraus was machen kann. Und wenn dann was passiert ist, dann ist es auch nicht meine Ehre, wo ich sage, oh, war ich heute wieder toll. Ne? Sondern ich kann Gott alle Ehre geben. Sondern danke, Papa, dass du durch mich gewirkt hast. Ich freue mich so, dass du mich ollen Schlappen benutzt. Das ist super. Zachäus und viele Randfiguren in den Evangelien fanden zu Gott zurück, nicht durch Anklage, nicht durch Moralpredigt, sondern durch bedingungslose Annahme Jesu. Ich möchte in der nächsten Session, ich bin ja am 16.05., suche ich euch wieder heim, danke dafür, möchte ich entfalten, wie das ganz praktisch umgesetzt werden kann. Ich möchte jetzt abschließen mit einem Vers, der so viel Tiefgang und Wegweisung bietet. Machst du mal 2. Korinther, da haben wir ihn schon. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Herrn, der der Geist ist. Wenn du Christus betrachtest, wirst du verändert von ihm und du spiegelst sein Angesicht wider. Das ist wie dieses tolle Bild, wo der Mann in den Spiegel guckt und er sieht Jesus. Gott ist es, der dich verwandelt in das Ebenbild Christi, der dafür sorgt, dass Menschen Christus in dir sehen. Gott ist derjenige, der dich umwandelt in dieses Bild seines vollkommenen Sohnes, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt eigentlich, es braucht Zeit, hab Geduld mit dir. Es gibt keinen 10-Tage-Kurs in 10 Tagen zum erfolgreichen Jünger. Es ist ein ganzes Leben lang, dass wir dranbleiben. Aber leb jeden Tag so, wie wenn es dein letzter ist und freu dich an den selbst kleinsten Dingen. Gott kann aus den kleinen Dingen riesige Sachen machen. Er verändert dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, indem du ihn anschaust. Anschauen bedeutet ihn selber erleben. Durch das Erleben Gottes in deinem Leben wirst du verändert immer mehr. Du bist das Spiegelbild Christi und Menschen sehen in dir Christus. Und Gott wird es Stück für Stück für Stück machen. Machst du die letzte Folie? Ich möchte mal abschließen mit 1. Johannes 4,19. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Hast du die Liebe Gottes zuerst erfahren? Streck dich immer wieder danach aus und schäm dich nicht zu sagen, ich muss mehr von deiner Liebe erfahren. Ich bete jeden Tag, Vater, ich brauche heute einen Kuss, eine Umarmung, einen liebevollen Blick aus deinen Augen. Ich muss ermutigt werden, dass ich das weitergeben kann. Ich brauche es jeden Tag frisch und da schäme ich mich nicht für. Darf ich noch mit euch beten? Vater, wir danken dir jetzt für dieses Wort. Und ich bete, dass du das, was für unser Herz, für uns ganz persönlich wichtig geworden ist, in unser Herz hineinfüllst. Vater, gib uns neue Perspektiven, neue Gedanken. Gib uns neue Gelegenheiten im Alltag, dich durch unser schieres Sein zu bezeugen. Gib uns die Möglichkeit, Vater, Liebe zu üben, Liebe zu leben, gütig, freundlich, barmherzig zu sein. Vater, durch die Liebe Menschen zu berühren, dass sie fragen werden, dass sie sagen, das habe ich noch nie erlebt und gesehen. Wer bist du? Wer sind sie? Was ist in dir? Vater, schein du mehr und mehr aus. Mach wahr, was du versprochen hast. Aus der Mitte unseres Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Fließ du aus uns, Vater. Gib auch heute schon Gnade, Vater, dass wir Menschen durch unser schieres Sein berühren. Vater, und hilf uns, dass wir uns nicht immer wieder den frommen Fieberthermometer in den Hintern rammen, unsere Betriebstemperatur messen, sondern dass wir so, wie wir sind, zu dir hinkommen und sagen, Vater, hier, das ist alles, was ich habe, nimm es, wirke daraus, beweg dich durch mich zu den Menschen, gebrauch mich, hier bin ich, nimm meine Hände, meine Füße, nimm das Wenige, was du hast, du wirst Herrlichkeit daraus machen. Danke, dass du durch das Schwache, das Zerbrochene handelst, dass du das Schwache und Zerbrochene, wie es Paulus sagt, erwählt hast, um zunichte machen, was sich selbst als stark und vollkommen ansieht. Danke, dass du uns erwählt hast, dass du uns berufen hast, dass du das gute Werk, das du uns angefangen hast, vollenden wirst. Amen. Amen. Amen.